Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ihre Pullover, Ihre Hosen, Ihre Hemden, bei denen gibt es eine gute Möglichkeit, dass die auch in Fabriken im südostasiatischen Myanmar hergestellt werden. Das Land, das lange auch als Burma bekannt war. Und die Chance, dass das so ist, wird aber im Moment kleiner, denn wegen des Militärputsches von Anfang Februar will der italienische Bekleidungskonzern Benetton jetzt vorerst keine neuen Aufträge in das Land vergeben. H&M hat das ebenfalls schon angekündigt. In Myanmar selber gibt es auch heute wieder Berichte über Tote auf den Demonstrationen gegen den Putsch. Und wir haben jetzt Jan-Philipp Senker bei uns hier im Studio 9, um die Situation einzuschätzen. Er reist seit vielen Jahren immer wieder in das Land. Seine Romane über Myanmar, über Burma, waren Bestseller auch im Land selbst. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Was hören Sie von Ihren Freunden und Kontakten aus Myanmar?
Ja, schreckliche Dinge. Also ich bin ja jeden Tag 1, 2, 3 Stunden beschäftigt und heutzutage geht es ja glücklicherweise über die sozialen Medien, über Facebook und die WhatsApp und Signal und so weiter, bin ich viel in Kontakt, wir telefonieren, ich kriege Nachrichten geschickt, aber es ist jeden Morgen, wenn ich meine Accounts aufmache, sehe ich erstmal Bilder von Toten, von Erschossenen in Blutlachen, von Verletzten. Ich kriege Videos geschickt, das geht ja heute alles und das sind grauenhafte Videos, wo wirklich Menschen, die dann zusammengefercht werden, zusammengeschlagen werden von Polizisten. Das ist eine unglaubliche Brutalität, die es in dem Land von Seiten des Militärs schon immer gegeben hat, aber meistens ja im Geheimen und durch die, auch die Handys, dass überall diese Aufnahmen entstehen können und es Augenzeugen gibt, die so mutig sind, das ja auch aufzunehmen, denn die riskieren dadurch ja auch ihre Sicherheit, ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben. Es verbreitet es sich, aber das ist natürlich nicht leicht. Ich sitze hier in Potsdam und möchte etwas tun, möchte helfen und viel mehr als solche Gespräche führen kann ich gerade nicht tun. Die Menschen kämpfen mit der Wut der Verzweiflung.
Sie machen das
jeder,
jetzt?
Jeder, der auf diese Demos geht, der riskiert ja sein Leben. Das muss man ja auch wirklich wissen, dass sie können dort, auch wenn sie in der 100. Reihe sind, sie benutzen Scharfschützen mittlerweile, kann es sein, dass genau sie rausgesucht werden und einen Kopfschuss bekommen.
Die Menschen machen das seit vielen Wochen jetzt. Das Militär bewegt sich aber nicht in ihre Richtung, im Gegenteil. Was hören Sie, was hoffen die Menschen eigentlich jetzt nach diesen wochenlangen Protesten, die aber natürlich bisher eher zu mehr Toten geführt haben, statt zu irgendeiner Form von Einigung?
Das ist in der Tat eine schwierige Situation. Am Anfang war natürlich die Euphorie, dass so viele Menschen sich versammelt haben, dass Millionen von Menschen teilgenommen haben, auch an den Generalstreiks. Und das war, wenn ich die Bilder gesehen habe und mit Freunden telefoniert habe, das war ja fast wie ein politisches Happening, wer dort alles auf die Straße ging, wer sich am Generalstreik beteiligte, das war großartig. Aber das können sie natürlich nur bestimmte Zeit machen, weil zum einen erlahmt ein wenig der Elan. Zweitens bestrafen sich die Menschen mit Generalstreiks nur selber, weil das Militär, die eigentlichen Machthaber, die leben in ihrer eigenen Welt. Die sind versorgt, das Militär, die leben alle in den Kasernen, die haben ihre eigene Versorgung, Medizin und das ist Benzin, das ist alles, die sind gar nicht betroffen davon. Das heißt, wenn die Ärzte streiken, dann straft sich die Bevölkerung am Ende selber. Und da kommt natürlich jetzt auch noch die Angst hinzu bei den großen Demos, weil man mittlerweile weiß, jeder, der hingeht, riskiert sein Leben. Und es gibt eine politische Strategie, sehe ich nicht, ist auch jetzt schwierig zu entwickeln, weil das Militär ist nun mal an der Macht. Und die Generalstreiks, die Massenbewegung, das hat die überhaupt nicht zum Einlenken, eher zu größerer Brutalität geführt. Und ich glaube, dass die Bewegung dort jetzt einfach einen langen Atem braucht. Und ich hoffe auch, dass sie den haben, weil das ist eine neue Generation, die das jetzt antreiben. Das sind nicht mehr die Alten, die in den 80er des vergangenen Jahrhunderts oder die Mönche 2007, die das angeführt haben. Das sind alles junge Menschen zwischen 20 und 30, die nennen sich Generation Z. Und die greifen auch zu ganz anderen Mitteln. Die haben ja eine unglaubliche Fantasie. Ich habe jetzt Bilder gesehen, da haben sie auf den Straßen, da kam das Militär und dann haben sie ganz viele Poster von dem Junta-Chef auf die Straße geklebt. Und dann wussten die Soldaten nicht, was sie tun mussten oder konnten, weil sie sich nicht getraut haben, auf das Bild ihres Chefs zu trampeln. Das war plötzlich wie eine Barrikade. Da stand das Militär und dahinter die Demonstranten. Und das Militär rückte nicht vor, weil sich keiner traute, auf die Bilder zu treten.
Da gibt es also Unterschiede zu. Sie haben es gerade schon erwähnt, 2007, das waren die letzten großen Proteste gegen das Militär in Myanmar. Damals sind Mönche und Nonnen ja zuerst auf die Straßen gegangen. Man muss allerdings sagen, das Militär hat damals alles mit aller Macht niedergeschlagen. Es gibt überhaupt keine offizielle Aufarbeitung. Man weiß nicht, wie viele Menschen damals gestorben sind. Sie haben gesagt, es gibt jetzt eine andere Form, eine neue Protestgeneration. Ist das Militär aber das Gleiche geblieben, das nicht nachgeben wird?
Ja, das ist natürlich eine wirklich, das ist die entscheidende Frage. Ich glaube, um da wirklich, dass dieser Putsch zurückgedreht wird, das ginge nur innerhalb des Militärs. Dass es doch auch tatsächlich jüngere Generäle, jüngere Leutnants gibt, die sagen, wir wollen nicht wieder zurück in die Zeiten der Finsternis. Das Militär hat ja 50 Jahre dieses Land regiert und wirklich in den Ruin getrieben. Und als ich die ersten Jahre 1995 dahin fuhr, es gab eine Zeitung, es war eine allumfassende Angst im Land. Da wollen die Menschen nicht hin zurück. Und ich hoffe natürlich, wie viele Burmesen auch, dass es auch viele im Militär nicht wollen und dass es vielleicht einen Putsch innerhalb des Putsches gibt. Ich habe jetzt von einem Freund gehört, dass es Gerüchte gibt, dass der ehemalige Machthaber, der immer noch sehr mächtig ist, Thanh Chwe, in einem Brief wohl den neuen Junta-Chef aufgefordert hat, nicht also mit dem Blutvergießen aufzuhören und eine friedliche Lösung zu suchen. Das mag sein, aber das ist wirklich eine Welt für sich, ein Staat im Staate, dieses Militär. Da kann ein Außenstehender eigentlich nur rätseln.
Und wer hat Einfluss darauf von außen? Es wird ja bei uns viel darüber diskutiert, ob es neue Sanktionen geben müsste, inwieweit auch die Europäische Union etwas tun kann. Hat sie überhaupt Einfluss?
Ja, also jein. Sie hat Einfluss. Ich denke, wir dürften unter gar keinen Umständen diese Junta-Regierung anerkennen. Die abgesetzte Regierung hat ja jetzt so eine Art Exilregierung gebildet, wo sie auch Minister ernennen und so weiter. Es gibt ja auch schon Botschaften, burmesische Botschaften in der Welt, die sich nicht mit der neuen Junta, sondern der alten Regierung verpflichtet fühlen. Ich denke, da kann die EU was machen, dass sie einfach die neue Regierung nicht anerkennt, sondern mit der demokratisch gewählten weiterarbeitet. Wirtschaftlich haben wir keinen großen Einfluss, weil die EU dort nicht stark vertreten ist. Wir haben politisch, natürlich können wir mit den Ländern, die wirklich Einfluss haben, und das ist China, das sind die ASEAN-Staaten drumherum, das ist Japan und Südkorea, weil die wirtschaftlich dort sehr investiert haben. Wir können natürlich versuchen, mit denen zu reden und Druck auszuüben oder zu sagen, es muss Verhandlungslösungen geben, weil diese Art der Regierung des Putsches, die gehören nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Viel mehr können wir nicht machen, aber es ist ja schon ein bisschen. Und ich habe gerade in der Anmoderation gehört, diese Sanktionen von Wirtschaftsunternehmen, also ich sehe das sehr, da muss man unterscheiden. Mhm. Das Militär hat eine große Wirtschaftsmacht, die haben ihre eigenen Konglomerate und mit denen darf man natürlich unter keinen Umständen zusammenarbeiten. Aber es entsteht dort eine Mittelschicht. Es gibt dort auch wirklich Unternehmer, die fleißig sich hocharbeiten, ohne Kontakte zum Militär. Wenn die jetzt diese Textilfabriken haben, das wäre natürlich verheerend, die zu strafen. Die können dann ihre Menschen nicht mehr beschäftigen. Da verbreiten wir nur die Armut. Also da muss man sehr genau hingucken, wer sind meine Geschäftspartner in Myanmar oder in Burma. Und mit dem Militär dürfen wir nicht zusammenarbeiten. Mit allen anderen sollten wir schon.
Sie haben gerade gesagt, die Möglichkeiten der Europäischen Union sind begrenzt. Sie haben auch schon gesprochen, Herr Senka, über das, was Sie gerade versuchen zu tun, wie schwer es Ihnen fällt, das alles von hier zu beobachten. Man kommt Ihnen ja nicht zu nahe, wenn man sagt, Burma, Myanmar ist tatsächlich ein Land, wo die Leute Sie auf der Straße erkennen, wegen Ihrer Bücher, die Sie geschrieben haben. Sie haben jetzt vor einigen Wochen auch einen offenen Brief an das Militär geschrieben, der sich dort in den sozialen Medien verbreitet hat. Wie gehen Sie eigentlich mit Ihrem eigenen Status in dieser Situation um? Sie sind natürlich hier in Sicherheit, aber Sie scheinen ja doch tatsächlich eine Art Einfluss, eine Art Rolle dort spielen zu können.
Ja, das war am Anfang eine kurze Überlegung. Wenn ich mich da jetzt einmische, wenn ich Stellung beziehe, dann weiß ich natürlich, dass ich auf absehbare Zeit nicht mehr ins Land kann. Und das würde mir, ich bin in den letzten 25 Jahren wahrscheinlich 30 Mal da gewesen, ich habe viele Freunde und Bekannte dort. Das ist wirklich, wäre nicht leicht für mich, aber das ist natürlich ein kleiner Preis dann zu zahlen, weil ich fühlte mich verantwortlich. Ich weiß, dass ich dort viel gelesen werde. Ich kriege viele Kommentare, hunderte von Kommentaren, fast täglich. Und das ist mir wichtig. Das ist ein Land, was mir so am Herzen liegt. Und das ist in einer solchen Krise. Und oft haben wir es im Leben ja mit Grauzonen zu tun. Das ist ja nicht immer, die meisten sind nicht gut oder schlecht. Vieles ist beides. Hier ist es mal eine wirklich klare Situation. Da sind die Guten und da sind die Schlechten. Und das Militär, das sind die Bösen dort. Und mit einer unglaublichen Skrupellosigkeit. Und da habe ich mich verpflichtet gefühlt, das bisschen, was ich machen kann. Und da war dieser Brief an einen unbekannten Soldaten des Militärs, in dem ich ihn auffordere, zivilen Ungehorsam oder zu desertieren im Prinzip, weil was die jetzt machen sollen, das ist natürlich kaltblütiger Mord. Die unbewaffnete, friedliche Demonstranten zu erschießen, ist kaltblütiger Mord. Und ich habe auch Soldaten kennengelernt auf meinen Reisen, natürlich im unteren Rang. Das sind ja nicht alles kaltblütige Mörder. Die sind dahin gegangen, weil der Papa da schon war oder weil sie in ihrem Dorf sonst keinen Job gekriegt haben oder weil sie ein bisschen Wichtigkeit haben wollten, aber nicht, um auf ihre eigenen Leute zu schießen. Das ist schon auch wirklich, das sind ja, können die Eltern, das können Cousinen, Tanten, Onkel sein, die auf der anderen Seite der Straße stehen. Und da habe ich einfach geschrieben, verweigert den Befehl, ihr seid keine Mörder.
Der Schriftsteller Jan-Philipp Sendka über die Situation in Myanmar. Danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.